why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Heute ist der zweite Teil einer Miniserie, die wir dem Aufstieg der Diktatoren und Massenmörder Europas widmen. In Teil 1 haben wir über Benito Mussolini gesprochen, über seinen erfolgreichen Griff nach der Macht, den er mit dem Marsch auf Rom inszeniert hat. Ja, und heute, Mirko, heute reden wir über Teil 2.
Genau, hallo Alan. Heute reden wir über den Mann, der quasi den Schlusspunkt gesetzt hat. Unter die letzte Episode, der Mann, der in Deutschland nach der Macht griff, nach dem Vorbild Mussolini. Wir reden über Adolf Hitler.
Genau, und Hitler, das wissen wir alle, der kam ja bekanntlich 1933 an die Macht, nach den Reichstagswahlen damals, die die NSDAP, die die Nazis zur größten Partei machten. Aber das hat eben eine Vorgeschichte. Was für 1933 wichtig war, was für die Entwicklung der Nazis wichtig war, war Hitlers erster Griff nach der Macht. Der Hitlerputsch von 1923. Im Unterschied zu Mussolinis Machtergreifung ist er ja eben gescheitert, aber es ist trotzdem eben eine wichtige Etappe. Und darüber wollen wir heute reden. Und ja, Mirko, wenn ich an den Hitlerputsch denke, den man ja auch Bierkellerputsch nennt, dann fallen einem diese bisschen, ja, fast ein bisschen operettenhaften Bilder ein, die man dann vor dem Kopf hat. Oder? Ist das bei dir auch so?
Genau, also ich würde mal behaupten, aus heutiger Sicht denkt man ja, dass das ein Putsch war, der von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Lernt man vielleicht auch so in der Schule oder wenn man eine historische Dokumentation am Fernsehen sieht. Und dieses Bild des gescheiterten Putsches ist eigentlich auch ein Resultat der Medien, die unmittelbar nach dem Putsch eben über dieses Ereignis geschrieben haben. Also du hast das schon gesagt, man bezeichnete dieses Ereignis als operettenhaft, zum Beispiel Corriere della Sera. Man schrieb von Dilettanten der allerschlimmsten Sorte, von einer Zirkusszene, von einem Sturm im Wasserglas, also nicht nur in Deutschland selbst, sondern weltweit. Und ja, darum gilt eigentlich dieser Hitlerputsch als eigentlich ja eine Posse, über die gelacht wird, über die gewitzelt wird. Und die Story ist ja an sich auch ja fast filmreif und schnell erzählt. Also so in kürzest Schnellzusammenfassung, dieser nicht mehr ganz junge Mann im Regenmantel, abgetragener Anzug, platzt da in diese laufende Versammlung im Bürgerbräukeller am Rande der Münchner Innenstadt, stürmt aufs Podium, stellt sich auf einen Stuhl, zieht eine Pistole, schießt in die Decke, erklärt die Regierung für abgesetzt. Und etwa 16 Stunden später geht dieser Mann dann, geht Adolf Hitler an der Spitze eines Zugs von 2.000 bis 3.000 Anhängern auf einen Marsch in die Münchner Innenstadt, wird aufgehalten von Polizisten, gerät ins Gewehrfeuer, stürzt zu Boden, flüchtet, ja, und wird dann letztlich aufgegriffen, verhaftet, kommt ins Gefängnis. Also es hat so ein bisschen einen operettenhaften Zug, wie du das auch gesagt hast. Und ja, diese Erzählung des Putsches, der eigentlich schon immer ohne Erfolgsaussichten war, dieser auch Marsch auf Berlin Hitlers, der wird oft als hohle Phrase abgetan, ein bisschen auch karikaturhaft, aber die Frage ist ja, war es tatsächlich so?
Genau, und die Frage, die wir auch stellen wollen und der wir nachgehen wollen, ist, was kann man daraus vielleicht auch lernen für auch die Bedrohung einer Demokratie, wie Deutschland damals schon war? Ich glaube, da gibt es durchaus instruktive Szenen und Konstellationen. Ja, lass uns doch gleich mitten reingehen.
Ja, die Frage ist, Alan, wir haben uns ja bei Mussolini schon gefragt, in welchem Kontext spielt sich das Ganze ab? Welche Bedingungen müssen überhaupt gegeben sein, damit so ein Putschversuch zumindest überhaupt eine valable Option wird? Und daher müssen wir vielleicht zuerst mal klären, wie ist überhaupt die Ausgangslage? Also auf welcher Bildfläche, in welchem Kontext erscheint Adolf Hitler?
Gut, das ist mein Stichwort, das ich gerne übernehme. Wir reden über die Weimarer Republik, die erste Demokratie in Deutschland, heute ja Synonym für eine schwache Demokratie, die dem Autoritarismus dieser Zeit ja auch nichts entgegenstellen konnte, den Bedrohungen dieser Zeit. Aber das wussten die Zeitgenossen damals ja nicht unbedingt, weil sie nicht in die Zukunft blicken konnten. Sie spürten es zwar, aber ja. Und ich glaube, um das ein bisschen plastisch zu machen, muss man schon sagen, die Weimarer Republik, das Deutschland im Jahr 23, in dem dann dieser Hitler-Putschversuch stattfindet, die war ja erschüttert von einer Serie an Morden zum Beispiel, an auch wirklich Repräsentanten dieser Republik. Es gab im August 21 den Mord an Matthias Erzberger, das war ein früherer Reichsminister für Finanzen, ein Mann des Zentrums, der Zentrumspartei. Und vor allem war das ein Mann, der das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet hatte, das den Ersten Weltkrieg beendete. Ja. Es war so ein bisschen ein Feindbild, eine Hassfigur für die Rechte. Und ähnlich war es beim zweiten Mord, der im Juni 1922 dann stattfand, gegen Philipp Scheidemann. Das war ein SPD-Reichstagsabgeordneter. Sein Verbrechen, in Anführungszeichen, er war der Mann, der im November 1918 die Republik ausgerufen hatte. Und im Juni 1922 dann ein dritter, schwerer, schlimmer Mord, der Deutschland sehr bewegt hat. Da war es Walter Rathenau, der amtierende Außenminister, ein liberaler Politiker, der noch gar nicht lange im Amt war, aber auch schon lange, muss man sagen, ein Feindbild der Rechten war, auch weil er Jude war. Und ja, das waren drei Morde, von denen vor allem der letzte eben das Land sehr aufgewühlt hat. Die Täter waren allesamt extreme Rechte. Es waren Mitglieder der Geheimorganisation Consul. Und ja, also man muss das klar sagen, das waren Terrorakte gegen Repräsentanten des Staates, eigentlich offen die Zerstörung dieses Staates zum Ziel hatten. Man hoffte auch, die Linke so zu reizen, dass das Land in einen Bürgerkrieg getrieben wird. Ja, das ist so mal das Grundsetting.
Also man wollte eine Reaktion provozieren eigentlich mit diesen Morden auch.
Genau, weil der Staat, das spürten die Rechten, der war instabil und sie wollten den zum Kippen bringen.
Ja.
Und das Problem, das sie quasi hatten, war, dass die erste Reaktion des Staates nicht unbedingt ein Zeichen der Schwäche war, wie das viele erwartet hatten, sondern der Stärke. Es gab eben diese Proteste gegen auch besonders die Ermordung von Rathenau. Und am Tag nach der Ermordung schon, da war es im Parlament so, im Reichstag, dass der Reichskanzler die Abgeordneten quasi darüber informiert hatte. Es gab dann wirklich eine große Entrüstung und es gab ein Momentum für eine klare Reaktion. Die Reichsregierung erließ zwei Verordnungen zum Schutz der Republik. Und das war der Versuch, gegen antirepublikanische Elemente, also gegen diese Kräfte von rechts vor allem und deren Druckerzeugnisse, Zeitungen, Versammlungen, Vereinigungen, das wollte man beschneiden, verbieten. Und das war so der Kern dieses später, dann wurde das in ein Gesetz überführt, dieses Republikschutzgesetzes. Und was wichtig war damals und auch die Debatte noch lange prägte, war, wie der Kanzler, das war Josef Wirth damals, wie der das begründete. Der sagte im Parlament den berühmt gewordenen Ausspruch, da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt, da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel, dieser Feind steht rechts. Das war so, und das war kein linker Wirth, aber das war so, genau, das war das Gefühl dieser Zeit. Aber ja, also dieses Gesetz, das ich gerade erwähnt habe, das kam dann nur in einer abgeschwächten Form durch und vor allem, es wurde in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Es gab Länder, die das quasi zum Anlass nahmen, Kräfte wie die damals junge Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei zu verbieten. Das war in Baden so, in Thüringen, später auch in Preußen, Hamburg, Braunschweig. Aber in Bayern, wo Hitler sich aufhielt, wo die Stärke, auch wo die Machtzentrale auch war, der NSDAP, da gab es kein Parteiverbot. Das ist so, glaube ich, das muss man vielleicht als erstes abstecken. Das ist der Kontext der Weimarer Republik, in dem wir uns befinden.
Ja, also dieses Republikschutzgesetz ist die Grundlage, um die noch junge Republik zu schützen gegen die Feinde von rechts. Und zugleich gibt es eben auf der rechten Seite, in diesem rechten Spektrum, auch in diesem völkischen Milieu, eigentlich eine Vielzahl von Gruppierungen, die den Staat abschaffen wollen. Wir haben genau. Dann auch das Vorbild Mussolinis später im Oktober 22, das dann zur Referenz werden wird, darauf kommen wir gleich noch. Und zugleich war neben diesen politischen Aktionen auch die Lage in Deutschland selbst ebenfalls eigentlich prädestiniert für einen Umsturz. Also es brodelte ja auch wirtschaftlich, sozial. Was muss man wissen über Deutschland in dieser Zeit?
Das entscheidende Ereignis dieses Jahres, das begann eigentlich schon am Ende des Vorjahres, Ende 1922, da stellten die Franzosen Frankreich als Land, das die Hauptlast des Weltkriegs getragen hatte, stellte fest, Deutschland hat seine Reparationszahlung nicht bedient. Also sie haben quasi ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag von Versailles nicht eingehalten, vor allem Holz- und Kohlelieferungen hatten sie nicht mehr geschickt. Und das war so der Beginn für dieses Krisenjahr, weil gleich Anfang Januar entschied dann die Regierung in Paris, das Ruhrgebiet zu besetzen. Als Reaktion darauf, dass die Reparationen nicht flossen. Das Ruhrgebiet ist das industrielle oder war das industrielle Herz Deutschlands. Und am 11. Januar sind dann auch 60.000 französische und belgische Soldaten da einmarschiert in die Städte im Ruhrgebiet, um eigentlich die Deutschen zu bestrafen. Bald wurden es dann noch mehr, also war eigentlich eine wirklich militärische Okkupation. Und das löste natürlich eine Reaktion aus.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wie reagiert die deutsche Regierung?
Die deutsche Regierung macht eigentlich etwas sehr Spezielles in Berlin. Sie ruft zum passiven Widerstand auf, zu Sabotage, zu Streik und man nannte das dann schnell den Ruhrkampf und die Unterstützung für diesen Ruhrkampf, die war sehr weit verbreitet. Also das ging dann so weit, dass Lokomotivführer die Züge nicht mehr fuhren, nicht mehr bedienten. An Bahnhöfen wurden Beschriftungen abmontiert, Stellwerke quasi beschädigt. Es gab Beamte, die sind nicht mehr zur Arbeit gegangen und haben Unterlagen auch nach Hause genommen. Also quasi die ganze Bürokratie zum Stillstand gebracht.
So ein bisschen subversiv.
Genau, na, total subversiv und wirklich mit großer Unterstützung der deutschen Bevölkerung. Und was die Regierung eben auch machte, und jetzt sind wir dann quasi beim zweiten Problem, ist, sie zahlte halt auch die Löhne an die Streikenden weiter. Und sie entfachte damit etwas, das ohnehin schon ein bisschen im Gang war, nämlich eine Inflation. Und die nahm dann, es gab dann einen Strudel, der ziemlich dramatisch wurde. Also das war eigentlich zu viel Geld im Umlauf, die Wirtschaft brach dann ein, die Schulden wuchsen weiter, die Verpflichtungen der Regierung. Und um darauf zu reagieren, pumpte sie quasi immer mehr Geld in Umlauf. Sie auch wenn es für diese immer höhere Zahl Banknoten ja gar keine Gegenwerte im Land mehr gab, weil die Industrie nichts mehr produzierte. Und das führte dann, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, zu dieser Mega-Hyperinflation, wo am Schluss die Leute mit Schubkarren ihre Gehälter abholen mussten. Das ist so der wirtschaftliche Kontext.
Also wir haben diese wirtschaftlichen Kontexte, diese Hyperinflation, die Not auch in der Bevölkerung, die immens wird. Wir haben diesen politischen Kampf bzw. diese Auseinandersetzung mit den Besatzungsmächten, mit den Franzosen allen voran. Und gleichzeitig zeichnet sich dann im Sommer 1923 eine weitere drohende Gefahr ab, aber von links, nicht mehr von rechts, weil die Kommunisten, die planten, organisiert von Moskau aus, einen Aufstand in Deutschland, der natürlich zusätzlich die Sicherheitslage oder das Sicherheitsbedürfnis, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung, in der Politik weiter anspannte. Und man muss sich das so vorstellen, in einigen Ländern begannen sich proletarische Hundertschaften zu organisieren. Das sind eigentlich linke bewaffnete Milizen, nicht unähnlich den völkischen Verbänden. Und die Kommunisten kommen dann auch ja quasi an die Macht in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Sachsen, wo der SPD-Ministerpräsident diese KPD-Milizen, also die Milizen der Kommunistischen Partei Deutschlands, billigt, ihnen sogar Befugnisse als Hilfspolizei zuschanzt, also direkten Zugriff auch auf die Machtmittel des Staates ermöglicht. Und es kommt dann auch zu einer, ja, gesellschaftlichen würde ich nicht sagen, aber zu einer Gegenreaktion von Seiten der Industriellen, die sagen, es herrsche Terror auf der Straße, man könne nicht mehr offen sprechen an Versammlungen, nur noch mit Erlaubnis der Kommunisten und ihren Hundertschaften. Und ja, diese spezifischen Landesregierungen, zum Beispiel in Sachsen, die waren da eindeutig auch auf, ja, auf Volksfrontkurs mit der KPD gegen die Reichsregierung und gegen die Reichswehr. Und auch damit man da so ein bisschen ein Mengengerüst hat oder sich ein bisschen was darunter vorstellen kann. Also einen Bericht an Moskau schrieb Waldemar Rose, ein ja seit März 23 illegal in Deutschland ansässiger Kommunist, der mit der Organisation des illegalen militärischen Arms der Kommunisten in Deutschland betraut war. Es gäbe im ganzen Land etwa 900 solcher proletarischer Hundertschaften. Am weitesten sei man in Sachsen und Thüringen fortgeschritten. Diese Hundertschaften, die würden zu etwa 50% aus Kommunisten bestehen. Der Rest sei quasi eine Menge von nicht organisierten Arbeitern, Sozialdemokraten, viele Personen, hauptsächlich Männer, die sich solchen Hundertschaften anschlossen waren, ehemalige Frontsoldaten des Weltkriegs. Und zudem, zu diesen Hundertschaften, also zu diesen bewaffneten Milizen, begannen die Kommunisten mit dem Aufbau von sogenannten Fünfergruppen. Diese Fünfergruppen, die sollten dann hinter den feindlichen Linien, also im Konfliktfall, Eisenbahnlinien beschädigen, sie sollten Brücken sprengen. Und auch hier war das Ziel, dieses militärische Potenzial weiter auszubauen. Man strebte an, 280 solcher Fünfergruppen aufzubauen. Und dieser Waldemar Rose, der schrieb dann eben an Moskau, dass bereits 160 dieser Gruppen formiert seien. Also da befand sich eigentlich eine kommunistische Bürgerkriegsarmee im Aufbau.
Und die hatte schon auch zum Ziel, die Regierung in Berlin zu stürzen.
Genau, die hat zum Ziel, die Regierung in Berlin zu stürzen, hat aber natürlich ganz kommunistisch darüber hinaus auch das Ziel, ja, die Revolution in Gang zu setzen und letztlich auf einen kommunistischen Staat bzw. auf eine kommunistische Gesellschaft hin zu arbeiten. Und in Moskau, wo das Ganze orchestriert wird, ist man zugleich auch am Ringen. Also man ist sich nicht sicher, soll man diese Tendenzen forcieren oder soll man bremsen? Und der Hintergrund ist, dass auch in Moskau eben ein Machtkampf stattfindet zwischen Leo Trotzki, der die permanente Revolution möchte, der forcieren möchte, der auch diese massive Geldentwertung, also diese Inflation und die sich verschlechternde Situation in der Bevölkerung nutzen möchte und daraus eine permanente Agitation generieren möchte. Und auf der anderen Seite Josef Stalin, wie wir ja alle wissen, der dann letztlich diesen Machtkampf gewinnen wird, der will bremsen. Der hat nämlich Angst davor, dass ein kommunistischer Aufstand in der jetzigen Situation letztlich die Kommunisten in Deutschland zerschlagen würde. Stalin unterliegt aber in einer Abstimmung, also es gibt eine Mehrheit in diesem Revolutionsrat, ist dafür, die Revolution in Deutschland in Gang zu setzen. Daraufhin werden die Kampfeinheiten in der Sowjetunion in Bereitschaft versetzt. Also da gärt es unglaublich im Hintergrund auf der linken Seite. Und genau in dieser Vorbereitungsphase, in der die Kommunisten eigentlich ihren Aufstand planen, ja, beginnt es dann auch rechts wieder vermehrt zu gären, weil die NSDAP sich neu aufstellt.
Genau, über die NSDAP haben wir jetzt noch gar nicht viel gesagt. Aber um das ein bisschen einzuordnen, es gab damals im rechten, rechtsextremen Lager eine Vielzahl von verschiedenen kleinen Parteien, Organisationen, die sich als völkisch verstanden. Es waren radikale Nationalisten und ja, Rassisten auch. Und die NSDAP war zunächst nur eine davon. Aber Hitler hatte schon recht früh das Ziel, dass er sich an die Spitze dieser Gruppierungen setzen wollte. Da war also eine Rivalität im Gang unter Gleichgesinnten. Und was Hitler dabei half, war Geld. Er hatte 1922 die Idee und dann auch 1923 wieder in diesem Krisenjahr, da ging er auf eine Sammeltour in die Schweiz. Er erhielt dort Zugang zu Kreisen, finanzkräftigen Kreisen des Schweizer Bürgertums, die ihm dann großzügige Spenden überwiesen. Man schätzt heute, dass er in dieser Zeit bis zu 33.000 Franken an Spenden generierte. Das ist nach heutigem, wenn man das auf heute umrechnet, viel Geld. Und es reichte damals, um ja die wichtigsten Kader auch der Partei und seine Schlägertrupps der SA ja. zu bezahlen. Also die ganze Aufrüstung, die die Nazis in dieser Frühzeit betrieben, die verschafften ihnen auch durch diese finanziellen Mittel einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten. Und Hitler half das, seinen eigenen Machtanspruch zu festigen.
Schweizer Entwicklungshilfe sozusagen.
Ja, sozusagen. Also klar, wir sagen das jetzt auch, wir heben das ein bisschen hervor, weil wir aus der Schweiz sind. Er hat natürlich auch andere Geldquellen aus dem deutschen Bürgertum, aus den großindustriellen Kreisen, das ist klar, das weiß man auch. Aber genau, die Schweizer Reise ist schon auch eine relevante Sache in dieser Zeit. Und was Hitler dann auch macht, im September 23, er übernimmt den Vorsitz des Deutschen Kampfbunds, das ist so eine Art, oder war so eine Art Dachverband rechtsextremer Parteien, gewaltbereite Parteien auch, die sehr offen da vom Umsturz sprachen. Ja, das ist so die Gemengelage rechts. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch noch kurz über jemanden sprechen, der in Bayern in diesen Jahren sehr wichtig war und der dann auch eine Rolle bei Hitlers späteren Putsch spielt. Das ist Gustav von Kahr. Er war ein rechtskonservativer Politiker aus einer alten bayerischen Familie. Er hatte wichtige Posten schon besetzt in Bayern. Er war Regierungspräsident von Oberbayern gewesen und er war kurz zuvor, also bis 21, auch Ministerpräsident von ganz Bayern. Und vor allem war das ein Mann, der gegenüber der Demokratie sehr distanziert, um es einmal zurückhaltend zu sagen. Und er wird dann, also schon als er das erste Mal Ministerpräsident ist, da wird Bayern so zu einem Zentrum von rechtsextremen Feinden auch, der Weimarer Republik. Kahr lernt auch Hitler kennen 1920 und er schätzt ihn auch als Verbündeten gegen die Kommunisten, eben gegen diese kommunistische Gefahr, die du da beschrieben hast. Und Kehr ist dann auch in diesem Krisenjahr 23, kehrte dann auch wieder ins Herz der Macht zurück in Bayern. Die Regierung dort ernennt ihn im September 23 zum Generalstaatskommissar, gibt ihm so fast diktatorische Vollmachten, ja. weil man fürchtet halt, dass diese ganze instabile Lage, die vor allem in Berlin sich ja abspielt, diese Flügelkämpfe zwischen links und rechts, man will das unbedingt vermeiden in Bayern. Und Kahr, wo der den Feind sieht, ist klar, er sieht ihn links, und zwar nur links. Er lässt linksgerichtete Zeitungen verbieten, sobald er da dieses Diktatorenamt erhalten hat, auch Organisationen. Er weist auch Juden aus München, als wirtschaftliche Schädlinge. Also er versucht da schon recht mit krassen Mitteln auch den Nazis ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja. Sein Ziel ist da, Bayern und München auch zur Ordnungszelle in Deutschland zu machen, zu einem reaktionären Anti-Weimar. Mhm. Und das ist das Bild, das Bayern und das München zu dieser Zeit abgeben. Ich glaube, das ist doch wichtig.
Ja, also Kahr, dieser eher von oben revolutionär wirkende ja, Verwaltungsbeamte, könnte man sagen, der da diese Vollmachten bekommt. Das ist also kein Mann der Masse, der quasi den Umsturz von unten möchte. Nun haben wir diese Situation, Kahr ist installiert in Bayern, wir haben die KPD, also die Kommunisten, Kommunistische Partei Deutschlands, die mobil macht, ihre Bürgerkriegsarmee aufbaut. Wir haben Hitler und die völkischen Verbände, die ebenfalls zunehmend nervös werden, die ihren Anspruch auf Macht, auf Umsturz kundtun. Und lass uns nun mal schauen, wie es denn zu diesem Putsch kommt, wie es zu dieser Eskalation kommt, nachdem wir eine ganz kurze Pause gemacht haben.
Da sind wir wieder zurück aus der Pause bei Hitlers erstem und gescheiterten Versuch, nach der Macht zu greifen. Wir stecken mitten im Krisenjahr 1923. Mirko, wo sind wir jetzt genau?
Ja, Alan, wo sind wir? Wir sind bei Hitlers erstem Versuch natürlich. Wir stehen am Ende des Sommers 1923 und so nochmal quasi zum Einstieg ein Gesamtbild. An allen Ecken brechen neue Fronten auf, verschiedenste Kräfte ziehen und zerren am deutschen Staat. Zwei kleine Beispiele, 30. September in Düsseldorf, antipreußische Separatisten machen mobil, es gehen bis zu 20.000 Anhänger auf die Straße, marschieren mit Genehmigung der französischen Besatzungsbehörde anlässlich des Rheinischen Tags. Die Befürchtung, oder besser gesagt, die Gefahr eines Putsches ist real und fast zeitgleich, nämlich einen Tag später, unternimmt nahe Berlin die sogenannte Schwarze Reichswehr, das ist ein illegaler Verband von Armeekommandos, etwa 2000 Mann, einen Versuch, wichtige Gebäude in Berlin zu übernehmen und anstelle des Kabinetts ein sogenanntes Direktorium mit diktatorischen Vollmachten zu installieren. Eine Idee übrigens, die auch in Bayern unter Kahr virulent ist, also anstelle der Reichsregierung ein sogenanntes Direktorium einzurichten, ein mit Vollmachten ausgestatteter Ausschuss, der quasi die Geschicke des Staates lenkt. Dieser Aufstand der Schwarzen Reichswehr, der scheitert aber mangels Loyalitäten in einigen Teilen der Putschisten. Aber diese beiden Beispiele, die zeigen schon, die Stimmung ist unglaublich angespannt. Es besteht eigentlich eine permanente, latente Gefahr, dass dieser deutsche Staat von irgendwelchen Putschisten überrannt wird.
Du hast jetzt die Reichswehr genannt zuletzt und die anderen möchtegern Putschisten. Wie steht es denn jetzt um die Kommunisten, von denen ja, die auch wirklich dienten, den Kreisen um Hitler, auch als Begründung, auch, warum man jetzt quasi zuerst nach der Macht greifen müsse? Wie waren denn die eigentlich aufgestellt?
Genau, ich habe es ja vorhin erwähnt, in Moskau fällt der Entscheid pro Revolution in Deutschland. Die sowjetischen Revolutionäre pumpen massiv Gelder und auch Ausrüstung nach Deutschland. Es gibt einen Plan für einen sogenannten Roten Oktober, also eine Eskalation, die ausgehend von Sachsen und Thüringen, wo die KPD auch entsprechend politisch ein gewisses Gewicht hatte. Da wollte man von diesen beiden Ländern aus die Lage zuspitzen. Und ja, wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, die Kommunisten, die spekulierten auf einen Einmarsch völkischer Verbände nach Sachsen und Thüringen, weil man dachte, ja, diese Verbände, die würden auf Provokationen reagieren. Also man spekuliert eigentlich beidseitig darauf, dass die andere Seite eskaliert, um dann selbst zu eskalieren. Und die Idee der Kommunisten ist es jetzt, sobald es zu Kämpfen kommen würde, also initiiert durch diese völkischen Miliz- und Kampfverbände, würde ein landesweiter Generalstreik ausgerufen werden, der dann von der Arbeiterschaft natürlich getragen würde und das Ziel, klar, die kommunistische Machtübernahme pünktlich zum 9. November 1923, also zum 5. Jahrestag der Ausrufung der Republik. Und ja, nach Trotzkis Vorstellungen, also der Revolutionär im Hintergrund, der eigentlich ja der Ideengeber war, der Taktgeber, sollte dieser Streik dann die Revolution, den gewaltsamen Umsturz auslösen. Und eigentlich schätzten die Kommunisten die Lage komplett falsch ein, denn die völkischen Verbände, die waren gar noch nicht so weit mit ihren Vorbereitungen, die planten keinen Einmarsch, aber es gab natürlich diese Unsicherheit und diese Angst. Und im Raum steht jetzt natürlich, dass ja dieser Einmarsch ein Signal werden könnte für einen Bürgerkrieg. Die Kommunisten beginnen Sammelpunkte zu definieren, man rechnet mit 130.000 Mann in ganz Deutschland. Das sind aber eigentlich nur Listennamen, also wer tatsächlich auftaucht, ist unklar. Aus Moskau wird dazu aufgerufen, 50.000 bis 60.000 Werktätige sofort zu bewaffnen, aber in der Realität ist die Situation so, dass diese Leute schlecht bis miserabel ausgerüstet sind. Man verfügt in ganz Deutschland lediglich über 11.000 Gewehre, etwa 140 Maschinengewehre, ein paar tausend Handfeuerwaffen und Granaten. Also bei Konflikten, ja, wären selbst die scharf antikommunistisch ausgerichteten rechten Verbände und Milizen zusammen mit der regulären Polizei und der Reichswehr, die wären komplett überlegen gewesen. Aber man setzt natürlich diese Vorbereitungen trotzdem fort. Und jetzt kommt es aber zu einem wichtigen Wendepunkt. Am 21. Oktober nämlich geben die Kommunisten ihren Plan für den gewaltsamen Umsturz, für diesen roten Oktober von sich aus auf, bevor überhaupt alles begonnen hat.
Also eine sehr volatile Situation. Beide extremen Lager rechnen damit, dass die Gegenseite jederzeit zuschlägt. Dann dieser Wendepunkt. Was machen jetzt die Rechtsextremen damit?
Ja, zuerst geschieht etwas, mit dem keiner rechnet, sowohl links wie auch rechts nicht. Denn trotz der Absage des Umsturzversuchs durch die Kommunisten kommt es dann ja, zwei Tage später in Hamburg zu einem Aufstand von Arbeitern. Die Arbeiter in Hamburg, die verstanden ihre Aktion als ein Fanal für das ganze Land. Die wollten diese Revolution trotzdem in Gang setzen, waren aber viel zu wenig Männer, zu wenig Waffen. Der Funke springt nicht. Es waren ein paar hundert Kämpfer, die sich verschanzt haben. Es gab Scharmützel, aber letztlich klar ein Scheitern, ein Misserfolg. Und in Bayern ist dieser Aufstand, obwohl er längst auch als Misserfolg anerkannt wird oder erkannt wird, in Bayern ist das wiederum dann das Signal für den dortigen Befehlshaber, für Otto von Lossow, um seine Offiziere zu versammeln, Anführer von Wehrverbänden aufzubieten und einen Plan zu entwerfen, wie man losschlagen möchte. Und Lossow entwirft jetzt auch diese Idee von einem Marsch auf Berlin, obwohl er das später dann auch bestreiten wird. Aber hier spätestens wird dann eigentlich klar, dass in allen vaterländischen Vereinen und Verbänden diese Idee des Marsches auf Berlin eigentlich ein Gemeingut war. Also seit Mussolinis Erfolg war diese Idee präsent, keinesfalls nur eine Phrase. Und es gibt so diesen Ausspruch quasi aus dem separatistischen Los von Berlin, also man möchte sich loslösen von Berlin, wird dann ein Los auf Berlin. Und Lossow trommelt seine Truppe zusammen, 20.000 Mann stehen unter Waffen. Man rechnet damit, dass man am 15. November losschlagen könne und die Republik in ein, zwei Tagen fallen würde, womit dann Gustav von Kahr zum Statthalter der Monarchie ausgerufen werden könnte. Und als diese Pläne durchsickern, stellt dann die Reichsregierung um das Kabinett Stresemann ein Ultimatum an Bayern, dass die Befehlsgewalt im bayerischen Teil der Reichswehr umgehend wieder quasi in verfassungsmäßige Bahnen gelenkt werden müsse und Lossow von der Befehlsgewalt suspendiert würde. Und das ist jetzt so quasi der Boden, auf den Hitler sich drauf setzt oder auf den Hitler draufsteht.
Genau, also Hitler beobachtet das ja alles sehr genau, bewegt sich da mittendrin, versucht wahrscheinlich auch den günstigen Moment für den Putsch, den er ja auch will, zu erfassen, wie genau und wann vor allem entscheidet er sich denn zum Putsch?
Also die Situation in Bayern ist jetzt, nachdem von der Reichsregierung dieses Ultimatum auch kommt, dass man von Lossow absetzen müsse, da scheint das Ansehen von Kahr, von Lossow beschädigt zu sein. Die fürchten sich, dass nun die enttäuschten Anhänger in Bayern in Scharen der NSDAP zulaufen. Hitler sieht seine Zeit gekommen, bereitet den Umsturz vor, führt pausenlos Gespräche, versucht wichtige Leute auf seine Seite zu ziehen, spricht zum Beispiel mit dem Landespolizeichef Seisser, spricht auch mit Kahr, mit Lossow. Aber, und das ist wichtig, keiner scheint der Sache so richtig zu trauen, keiner wechselt offiziell formell die Seiten. Aber auch Hitlers Selbstwahrnehmung ändert sich dadurch natürlich nicht. Und ja, am 30. Oktober 1923 hält Hitler eine Rede im Zirkus Krone, wie immer die üblichen Tiraden. Und dann gibt es so ein Schlusszitat. «Mit nichts hat unsere Bewegung begonnen. Wir haben eine Millionenarmee daraus gemacht, von gläubigen Deutschen, die auf uns blicken.» Und das zeigt so ein bisschen, Hitler sieht seine Zeit gekommen, er sieht diese Millionenarmee. Reality-Check wäre, die NSDAP hatte zu dieser Zeit in ganz Deutschland etwa 50.000 Mitglieder, also war weit weg von einer Millionenarmee. Und Die Situation ähnelt natürlich auch ein bisschen der in Italien ein Jahr zuvor. Man hat eine geschwächte Regierung, das Militär zwar an Zahlen und Ausrüstung den Putschisten und Aufrührern überlegen, aber eben nicht an Willen. Und das Momentum, das scheint nun ganz klar auf Seiten von Hitler zu sein. Und nun fällt am Abend des 7. November dann dieser Entscheid. Also Hitler fällt diesen Entscheid, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und er denkt da auch, dass Lossow und die anderen Aufwiegler, also Kahr, Seisser, die müssten eigentlich mitziehen. Also er schätzt diese Lage komplett falsch ein. Er gibt dann auch, oder es gibt einen Befehl an die SA-Mitglieder in München, dass man sich am 8. November, also am Vorabend dieses 5. Jahrestages der Ausrufung der Republik in Berlin, habe man sich alarmbereit in den Sammelquartieren einzufinden. SA-Chef Göring legt sogar die Kleiderordnung fest. Zitat, der Anzug für die Alarmierung am Donnerstagabend ist Sturmanzug, Mütze, Handfeuerwaffen untergeschnallt. Zitat Ende. Also es gibt einen klaren Befehl, jetzt geht's los. Und zeitgleich rufen Kahr und seine Unterstützer eine Versammlung ein im Bürgerbräukeller in München, aber nur auf Einladung, also keine öffentliche Versammlung. Und Hitler denkt, das ist es, jetzt geht es los. Und es beginnt so ein eigentlicher Wettlauf um den Hochverrat. Also wer schlägt als erster los? Wer muss als erster losschlagen, um überhaupt Erfolg zu haben? Und ja, gleichzeitig ist auch klar, da passieren jetzt so viele Dinge, hunderte Leute sind eingeweiht, das kann nicht geheim bleiben. Aber der NSDAP Hitler kommt natürlich zugute, dass seit etwa einem Jahr immer mal wieder spekuliert wird über Putschversuche der NSDAP. Es gibt Gerüchte, nie passiert etwas, und ja, das trägt natürlich dazu bei, dass Aufläufe von NSDAP-Leuten, von SA-Sturmtrupps nicht weiter verdächtig erscheinen, und in der Polizeidirektion in München saß als Verantwortlicher der politischen Polizei Wilhelm Frick, ein eingeweihter Mitverschwörer und glühender Nazi, der das alles auch ein bisschen unter dem Deckel hielt. Ja, und so kommt es dann eigentlich zu einer Vorbereitung, auch in den Straßen sichtbar an diesem Abend des 8. November. SA-Trupps marschieren auf, teilweise hunderte Leute uniformiert mit Stahlhelmen, Bajonetten. Es gibt diese Warnmeldungen, aber man nimmt das nicht so ganz ernst. Und dann kommt eben diese ominöse Bierkeller-Szene.
Also schon doch auch dramatische Szenen, also nicht so operettenhaft. Ich meine, da ist seit Jahren oder seit einiger Zeit eben die spürbare Angst auch vor einem Putschversuch da, also Angst, je nachdem, von wem sie geäußert wird, aber zumindest das Ziel auch eben von Hitler und seinen Gefährten, also das ist alles sehr real, das ist alles auch dramatisch, wenn man so will, das ist wirklich ein Staat, der am Auseinanderfallen ist, aber eben, jetzt spitzt sich da alles zu auf diese Nacht, auf diesen Abend in diesem Bürgerbräuhaus. Wie geht's da weiter?
Ja, der Plan Hitlers war, dass sich diese verschiedenen Gruppierungen, die sich da sammeln, bewaffnen sollten. Also zum Beispiel etwa 250 Infanterieschüler bedienen sich an der Waffen- und Munitionskammer ihrer Ausbildungskaserne, ziehen zum Bürgerbräukeller. Verschiedene Kampfbundtruppen und Truppen des Bundesoberland, die versuchen dasselbe in den beiden Kasernen in München, scheitern aber. Hitler bekommt davon nichts mit, also man plant da, sich zu bewaffnen, und gleichzeitig beginnt jetzt eben um 8 Uhr abends diese Versammlung. Kahr, ich habe es vorhin gesagt, eher ja, der Verwaltungsbürokrat, der hält da eine eher langweilige, abgelesene Rede, völlig unpassend zur aufgeladenen Stimmung. Im Saal anwesend sind unter anderem Knilling, also der damalige offizielle Ministerpräsident Bayerns, Lossow ist da, also der Heerführer, Seisser, der Polizeichef, ein paar weitere Minister. Und um 20.30 Uhr, also etwa eine halbe Stunde nach Beginn, betritt Hitler den Saal. Und Augenzeugen schilderten, es bildete sich eine Gasse, Hitler marschiert mit Pistole zum Rednerpult. Am Saaleingang wird ein Maschinengewehr mit Schussrichtung auf die Versammlung aufgestellt. Hitler springt auf die Bühne, hält eine Rede von der soeben angebrochenen nationalsozialistischen Revolution, erklärt die Regierung in Berlin für abgesetzt und schießt gegen die Decke. Und neben Hitler steht in diesem Moment noch immer Kahr, der in seiner Rede unterbrochen wurde. Lossow und Seisser, die stehen auch nebendran, völlig ahnungslos, baff, und Hitler bittet die drei, eskortiert von bewaffneten Wachen, in einen Nebenraum. Es fällt ein weiterer Schuss, keiner weiß woher. Und im Saal, du kannst es dir vorstellen, bricht komplettes Chaos aus. Die vermeintlichen Verbündeten, die wissen von nichts. Und in dem Moment, Hitler ist im Nebenraum, ergreift SA-Chef Hermann Göring mit befehlsgewohnter Stimme das Wort, erklärt, die Revolution sei gegen die Berliner Judenregierung gerichtet. Er verspricht, dass nichts gegen die Landespolizei unternommen wird, nichts gegen die Reichswehr, und schließt dann: Ich muss Sie bitten, ruhig auf Ihren Plätzen zu bleiben und den Anordnungen der Posten Folge zu leisten. Sie haben ja Ihr Bier. So. Hm. Und unterdessen im Nebenraum, da ist auch nicht ganz klar, was da genau passiert ist. Da gibt es einfach diese Aussagen im Nachhinein. Carr sagte, Hitler fuchtelte mit der Pistole um sich, schrie, niemand verlässt lebend dieses Zimmer ohne seine Erlaubnis. Und Hitler, der sagt, er hätte gesagt, sie sollen ihm verzeihen, er müsse so vorgehen, es bleibe ihm kein anderes Mittel, die Sache ist jetzt gemacht, es gibt kein Zurück mehr. Also auch da ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ja, Hitler da ganz in seinem Element, weist den Anwesenden ihre zukünftigen Posten zu, Polizeiminister, Reichswehrminister, Landesverweser und so weiter. Jeder hätte seinen Platz einzunehmen, und die Alternative ist eigentlich, sie müssen mit mir kämpfen, mit mir siegen oder mit mir sterben, wenn die Sache schief geht. Also für Hitler ist die Sache klar, jetzt geht's los, ganz oder gar nicht. Und Hitler geht dann erneut zurück in den Saal, die Stimmung dort wieder auf der Kippe, man wird so ein bisschen unruhig. Und Hitler hält wieder eine Rede, hat den Saal im Handumdrehen wieder im Griff, skizziert seine Pläne für das künftige Deutschland, bei dem er die politische Leitung übernehmen würde. Und dann sagt er zum Publikum: Draußen sind die Herren Carr, Lossow, Seisser. Sie ringen schwer mit dem Entschluss. Kann ich Ihnen sagen, dass Sie hinter Ihnen stehen werden? Und es folgen Ja-Rufe, Jubelstürme. Inzwischen war auch Erich Ludendorff eingetroffen, also der mythische Weltkriegsgeneral aus dem Ersten Weltkrieg, preußischer Offizier, eine Legende der völkischen Bewegung. Und unter Anwesenheit Ludendorffs lenken dann Lossow, Carr und Seisser ein, erklären sich bereit, gemeinsame Sache mit Hitler zu machen. Man geht dann nochmals gemeinsam raus aufs Podium, die drei bestätigen ihr Mitwirken. Hitler erklärt nochmals, dass Reichspräsident Ebert und Kabinettsminister Stresemann abgesetzt seien, es lebe die deutsche Nationalregierung, und anschließend verschwinden die dann wieder im Nebenzimmer.
Also die Elite Bayerns ist umgekippt, dem Anschein nach,
ja,
und ist zu Hitlers Mitverschwörern geworden. Stimmt das? Sind sie wirklich umgekippt? Und wissen, dass die Leute zu diesem Zeitpunkt, können die Leute im Saal das beurteilen?
Ich glaube, die Leute im Saal, die können das zu dieser Zeit nicht beurteilen. Und jetzt passiert Hitler eigentlich ein kapitaler Fehler. Er fährt nämlich weg vom Bürgerbräukeller, weil er eben erfährt, dass die Besetzung der Kasernen durch seine Trupps nicht gelungen ist. Also möchte sich vor Ort selbst überzeugen, vielleicht auch den Offizieren gut zureden. Und in der Zwischenzeit lässt Ludendorff die drei gegängelten Mitverschwörer ziehen, was sich dann eben als kapitaler Fehler erweisen wird, weil die haben sich dann wahrscheinlich schon auf dem Weg zu ihren Autos vor dem Bürgerbräukeller abgesprochen und darauf geeinigt, dass dieser Putsch niederzuschlagen sei. Und der zweithöchste Reichswehrgeneral in Bayern, nach Lossow, der erfährt dann auch von diesem Putsch, veranlasst sofort, dass alle Reichswehrabteilungen in Bayern alarmiert werden. Die Garnisonen Augsburg und Landsberg werden per Zug nach München geschickt. Die Landespolizei lässt wichtige Punkte in der Innenstadt besetzen, Telegrafenämter, Hauptbahnhof und so weiter. Und was jetzt folgt, ist eigentlich eine Nacht voller Gerüchte. Keiner weiß ganz genau, wer auf wessen Seite steht, wer nur scheinbar die Seiten gewechselt hat. Gerüchte machen die Runde. Verschiedenste Stellen haben jeweils nur Teile der Information. Keiner hat das ganze Bild. Und um 2.55 Uhr und dann nochmals um 3.20 Uhr in der Nacht schickt dann Otto von Lossow ein Klartext-Telegramm von der Münchner Infanteriekaserne los und stellt klar, dass er, Carr und Seisser, also der Befehlshaber der Reichswehr, Carr als quasi Verwalter des Landes Bayern und Seisser, der Polizeichef des Landes, den Hitlerputsch ablehnen würden. Und damit war auch dann letztlich die Haltung der bayerischen Behörden endgültig klargestellt.
Also Putsch gescheitert?
Nicht gescheitert. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert weiter? Weil Hitler und seine Leute sind immer noch in diesem Bürgerbräukeller. Einige Trupps, Anhänger der NSDAP, haben ein Wehrkreiskommando besetzt. Und eigentlich warten jetzt überall in Deutschland Nationalsozialisten auch aufs Losschlagen. Also auch in anderen Ländern wollte man Waffenlager der Reichswehr plündern, öffentliche Gebäude besetzen. Das waren aber meistens nur wenige Dutzend Männer, keine Massenbewegung, weil die Bewegung der Nationalsozialisten in Deutschland schlicht nicht breit genug abgestützt war. Und in Berlin erfährt nun auch die Reichsregierung von den Vorgängen. Eine Kabinettssitzung wird einberufen. Ebert verhängt den militärischen Ausnahmezustand und es gibt von Berlin aus einen Aufruf gegen den Putsch. Also alle Weisungen der Putschisten seien null und nichtig. Wer sie unterstütze, mache sich zum Hoch- und Landesverräter. Also auch hier ganz klare Ansage, wer mit den Putschisten gemeinsame Sache macht, wird vor ein Gericht gestellt und als Hochverräter, Landesverräter abgeurteilt. Und dann kommt eben dieser Morgen, dieser 9. November. Eigentlich ist klar, politisch-militärisch ist dieser Putsch nicht zu gewinnen. Das Scheitern war offensichtlich, müsste auch für Hitler erkennbar gewesen sein. Trotzdem sind in der Innenstadt teilweise noch bewaffnete Putschisten unterwegs, ist aber soweit ruhig. Göring lässt sondieren, kommt zum Schluss, die Bevölkerung ist eigentlich auf Seiten der Putschisten, das Militär allerdings nicht. Und Hitler spielt jetzt eigentlich seinen vorletzten Trumpf. Er beauftragt nämlich Julius Streicher, also den Agitator, den Herausgeber des Völkischen Beobachters, dass er Rednerpropaganda organisieren soll. Also Streicher geht da von Straße zu Straße, von Platz zu Platz, lässt Flugblätter verteilen, hängt Plakate, hält Reden. Und ein wesentlicher Teil der öffentlichen Meinung wird dadurch eigentlich pro Hitler, pro Putsch gepolt. Die allermeisten Leute, die bekommen wenig mit. Also außerhalb Münchens bekommt man sowieso nicht wirklich etwas mit. Wer keine Zeitung liest, wer das Hörensagen nicht mitbekommt, einen Anruf von Freunden oder so, der bekommt von dem Ganzen nicht wirklich viel mit. Und in der Zwischenzeit kommen auch diese Soldaten, die in der Nacht mobilisiert wurden, diese auswärtigen Polizisten auch, die kommen nach und nach in der Stadt an. Die Stadt wird abgeriegelt und es rückt eigentlich sowas wie eine finale Konfrontation näher.
Und wie sieht die aus, diese Konfrontation?
Ja, Hitler und seine Leute, die sind jetzt im Bürgerbräukeller und es gibt eigentlich zwei Optionen. Es gibt den geordneten Rückzug Richtung Südost aus der Stadt raus und das wäre so, ja, aus konventionell militärischer Sicht wäre das die naheliegende Möglichkeit gewesen. Dafür sprachen sich Göring und auch weitere Anwesende aus, also dass man quasi mit einem blauen Auge davonkommen würde und sich aus der Szene davonmachen würde. Und nun kommt Ludendorff, der Weltkriegsgeneral, der Mythos, und der schlägt das genaue Gegenteil vor, nämlich einen Marsch in die Innenstadt, um die Kameraden in der besetzten Wehrkreiszentrale zu befreien. Und Hitler, der natürlich zeitlebens immer Wabonk gespielt hat, Risiko liebt, der wagt diesen Marsch. Und seine Hoffnung ist eigentlich, dass ja dieser Mythos Ludendorff, dass der verfängt. Also, dass der vielleicht auch die Reichswehrsoldaten und die Polizei zu einem Rückzug bewegen könnte. Und jetzt formiert sich diese Marschkolonne. Zuvorderst Hitler neben Ludendorff und gegen etwa 12 Uhr setzt sich dieser Zug vom Bürgerbräukeller in Bewegung. Auch hier, um sich das ein bisschen vorzustellen, das ist nicht nur ein Pulk Menschen, sondern das ist ein schwer bewaffneter Trupp. Also es ist 12 Mann breit, mehrere hundert Meter lang, diese Kolonne, vollgepackt mit geladenen Karabinern, Bajonetten, Pistolen. Da sind mehrere leichte und schwere Maschinengewehre, die mitgeführt werden und jeweils in Position gebracht werden. Und irgendwann kommt es dann tatsächlich zur finalen Konfrontation. Julius Streicher, also der Herausgeber des Völkischen Beobachters, der springt da mit geladener Pistole an die Spitze des Zuges mit zwei Bannerträger, geht quasi voran, Stoppversuche werden mit Heilgeschreien niedergerufen, weggedrängt und bei der Feldherrenhalle kommt es dann ja zum Finale. Die Polizei hat sich aufgestellt, es kommt zu leichten Handgemengen, niemand weiß genau, was passiert. Und offenbar soll die Polizei ja die Karabiner feuerbereit angelegt haben. Streicher springt dann mit der Pistole auf die Polizei zu, ruft, hinter uns sind Ludendorff und Hitler, man solle nicht schießen, und irgendwann geht dann eben ein Schuss los.
Einer also der, von der Polizei?
Das ist unklar, woher der genau kommt. Aber mit diesem ersten Schuss wird einer der anwesenden Wachtmeister, also auf Seiten der Polizei, sofort getötet, per Kopfschuss. Und ja, auf diesen ersten Schuss eröffnen dann die Soldaten und die Polizei das Feuer. Die Marschkolonne um Hitler erwidert das Feuer und es gibt so ein, ja, ein Feuergefecht. Etwa 20, 25 Sekunden lang wird da einfach geschossen. Hitlers Nebenmann, der wird sofort tödlich getroffen, reißt Hitler mit sich zu Boden. Also man muss sich vorstellen, die marschieren da in der Kolonne eingerenkt, Arm in Arm. Hitler wird zu Boden gerissen, Hitlers Leibwächter Ulrich Graf wirft sich schützend vor seinen Schützling, wird in diesem Feuergefecht schwerst verwundet. Ja, und Hitler kugelt sich den Arm aus und bleibt liegen am Boden.
Also hatte unglaublich Glück in dieser Situation.
Hatte unglaubliches Glück.
Und die Welt hatte Pech.
Die Welt hatte Pech. Eine der Top 3 What-If-Fragen. Was wäre, wenn statt Hitlers Nebenmann Hitler selbst getroffen worden wäre? An diesem 9. November 1923. Wir wissen es nicht. Jedenfalls sterben in diesem Feuergefecht 14 Marschteilnehmer und 4 Polizisten. Ja, und nach diesem Schusswechseln zerstreut sich die Kolonne sofort in alle Richtungen. Die Waffen werden vor Ort liegen gelassen, ebenso Handgranaten, etwa 10.000 Schuss Munition, Maschinengewehre. Und Hitler, dem gelingt die Flucht in einem Auto, der macht sich auf den Weg nach Österreich, ist etwa 120 Kilometer von München entfernt. Auch Hermann Göring, weitere bekannte Nazi-Größen, sind auf dem Weg nach Österreich. Und um etwa 14.15 Uhr, am Nachmittag geben auch die letzten Putschisten um Rudolf Hess in diesem besetzten Wehrkreiskommando auf. Und auch vielleicht eine ja, banale, aber durchaus wichtige Anekdote dazu. In dieser Zeit, in diesen Chaosstunden, verschwand zum einen die Parteikasse der NSDAP. Also jemand hat sich da noch bereichert in diesen Wirren. Hm. Und das komplette Mitgliederverzeichnis der über 50.000 NSDAP-Mitglieder verschwindet. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil dadurch eine juristische Handhabe für die Behörden schwierig wurde. Also man konnte schlicht nicht feststellen, wer sich Hitler verpflichtet hatte. Also man hatte einen kleinen Kreis, den man, also der bekannt war, aber die breite Masse war dadurch natürlich dem Zugriff entzogen.
Also spätestens jetzt Putsch gescheitert.
Jetzt ist definitiv klar, der Putsch ist gescheitert. Die Stimmung in München aber ist, ja, die ist nun eigentlich ja immer noch erregt. Also man spürt in der Luft, da ist eine gewisse Agitation, vielleicht auch die Nachwirkungen von Streichers Propaganda, die er am Vormittag initiiert hatte. Die Stadt ist absolut pro Hitler und Ludendorff, man lässt die beiden hochleben. Die Bevölkerung insofern hat Hitler also gewonnen mit diesem Putschversuch. Er selbst wird aber 2 Tage nach dem gescheiterten Putsch am Sonntag, den 11. November, verhaftet, hatte sich in ein Haus in Uffingen am Staffelsee zurückgezogen, war noch immer am Arm verletzt und wird dann an diesem Sonntagabend um 22.30 Uhr ins Gefängnis Landsberg überwiesen. Und ja, der dort zuständige Mediziner stellt dann auch fest, gesunde Verfassung, kräftig, hat einen Bruch des Oberarmkopfes und eine ausgekugelte Schulter sowie ein rechtsseitiger Kryptochrismus, also eine angeborene Fehlbildung des rechten Hodens. Auch diese Anekdote.
Daher kommen all die Geschichten.
Genau, daher kommen die ganzen Geschichten. Ja, und damit ist auch Hitler letztlich als Initiator dieses Putsches festgesetzt worden.
Ja, und jetzt beginnt ja die juristische Aufarbeitung dieses Putsches, wenn man dem so sagen kann. Und die beginnt zwar ziemlich schnell, am 26. Februar 1924, also nur eigentlich ein paar Wochen danach, findet dann vor dem Münchner Volksgericht der Prozess statt gegen Hitler, gegen die übrigen Putschisten, die 10 Männer, die angeklagt sind insgesamt, auch Ludendorff, der Weltkriegsheld. Und die Anklage ist eigentlich ja gravierend, Hochverrat. Darauf stehen schwere Strafen, darauf steht im schlimmsten Fall die Todesstrafe. Aber muss man auch sagen, es wurde dann schon während des Prozesses schnell klar, dass Hitler nicht viel zu befürchten hatte.
Ja.
Das hat vor allem mit dem Richter zu tun, mit dem Vorsitzenden Richter Georg Neidhardt hieß der Mann. Diese Verhandlungsführung, wie er sie betrieb, die war von großem Wohlwollen gegenüber all den Angeklagten bestimmt. Hitler selbst, das ist dann wichtig für seinen späteren Aufstieg, der erhielt große Gelegenheiten für längere Propagandareden, die er da in eigener Sache hielt. Es war auch so, dass der Richter Fragen oft so stellte, dass den Angeklagten die entlassenen Aussagen ziemlich schnell einfielen. Das war also eine sehr wohlwollende Umgebung für Hitler.
Ja.
Das interessanterweise, also die konservative Staatsregierung, die ja auch eigentlich die Anklage dann an die Hand genommen hatte, der passte das eigentlich nicht. Die fühlte sich damit unwohl, aber Neidhardt, der genoss halt die Rückendeckung des Justizministers, eines Rechtskonservativen namens Franz Gürtner. Der war dann später auch bei den Nazis, machte der eine Karriere in der späteren Regierung dann. Das war so der Kontext. Und Hitler wurde dann wegen Hochverrats verurteilt, aber nur zur gesetzlichen Mindeststrafe von 5 Jahren. Er erhielt Festungshaft. Das klingt dramatisch, klingt irgendwie für unser Ohr nach Kerker oder so, aber das war tatsächlich eine besonders milde Form des Strafvollzugs, weil sie nicht entehrend war. Und das Urteil des Gerichts, da wurde danach festgehalten, dass die Angeklagten in ihrem Tun, ich zitiere, von rein vaterländischem Geist und dem edelsten selbstlosen Willen geleitet waren. Also es ist eigentlich eine Verurteilung, aber gleichzeitig auch ein, wenn man so will, politischer Freispruch. Ludendorff selbst übrigens, der wurde sogar komplett freigesprochen. Die Begründung war, ja, man nahm ihm offenbar ab, dass er nicht wusste, dass ein Putschversuch geplant war, was ja nach all deinen Ausführungen ziemlich skurril ist. Aber so war's. Und eben, was bleibt in diesem Prozess? Hitler wurde weltberühmt in dieser Zeit. Das, auch der Prozess gegen ihn, der stieß auf großes mediales Interesse. Aber viel wichtiger als weltberühmt er war, hat in Deutschland erhielt er wirklich eine große Bühne, auch außerhalb München, außerhalb Bayerns, wo die NSDAP bis anhin stark gewesen war, kannte man jetzt Hitler und ja, das war für ihn eine gute Grundlage.
Ja, also es war Hitlers größter Auftritt in seinem bisherigen Leben. Also der hat das tatsächlich gut genutzt, könnte man sich auch noch die Frage stellen, welche Rolle dann die Medien spielten, die permanent über diesen Prozess berichteten und Hitler so überhaupt erst diese Bühne über den Gerichtssaal hinaus ermöglichten. Und wie du sagst, dieser Prozess war dann natürlich auch rückblickend für seine Anhängerinnen und Anhänger, für seine Bewunderer maßgeblich, weil da, also ich hab mir da 2 Zitate rausgesucht, der Eindruck entstand, dass da ein Mann am Werk war, der eben mit absolutem Herzblut für die deutsche Nation unterwegs sein. Also ich habe dann Zitat, ich hatte den Eindruck, dass ein Mann sprach, der bereit war, das Letzte einzusetzen für ein darniederliegendes Volk. Also Hitler hat mit diesem Prozess, mit dieser medialen Übersetzung auch, die stattfand in alle Welt, ganz viele Menschen auch erreicht, beeindruckt wahrscheinlich auch. Und, darf man auch nicht vergessen, er hat dann in der Festungshaft ein Bestseller geschrieben.
Mein Kampf.
Absolut. Die monetäre Basis auch für seinen späteren Aufstieg.
Und mit Mein Kampf könnten wir auch eigentlich den Bogen schlagen zu unserer ersten Folge. Weil wir hatten es ja immer wieder davon, dass Hitler auch große Bewunderung zog aus dem, was Mussolini in Italien machte, was er mit seinem Marsch auf Rom machte. Und in Mein Kampf schreibt er dann auch in der Festungshaft, Zitat, in dieser Zeit, also Hitler meint den Marsch auf Rom, fasste ich die tiefste Bewunderung für den großen Mann südlich der Alpen, der in heißer Liebe zu seinem Volke mit den inneren Feinden Italiens nicht paktierte, sondern ihre Vernichtung auf allen Wegen und mit allen Mitteln erstrebte. Zitat Ende.
Ja, Alan, das nehmen wir als einen würdigen, abrundenden Schlusspunkt. Ein sehr schönes Zitat, das die beiden Folgen nochmals ja auch schön verbindet und aufzeigt, wie diese beiden Männer aufeinander Bezug nehmen in dieser Zeit. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann empfiehlt ihn weiter, erzählt es euren Freunden, euren Freundinnen, erzählt es den Nachbarn, gebt uns Likes, schreibt uns ein Feedback, wenn ihr wollt. podcast@überallgeschichte.info. Wir werden die Adresse auch in den Shownotes vermerken. podcast@überallgeschichte, natürlich mit ue.info. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bye-bye, auf bald.